Frau Müller-Balins, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Andreas Lubowschak, vergessene Fremdarbeiterkinder in Nürnberg während des Zweiten Weltkriegs. Können Sie mal ein bisschen umreißen den historischen Hintergrund? Um welche Kinder geht es denn da überhaupt in Ihrem Buch?
Also Andreas ist das Kind einer polnischen Zwangsarbeiterin, Lubow die Tochter einer ukrainischen Zwangsarbeiterin und Schack ist der Sohn einer französischen. Zwei von ihnen sind Kinder, die in Nürnberg geboren wurden während des Zweiten Weltkriegs. Das Mädchen Lubow war gerade 4 Wochen alt, als die Mutter mit ihm nach Nürnberg überstellt wurde aus Marktredwitz, um dann in Nürnberg zu arbeiten, oder sie musste dann in Nürnberg arbeiten.
Die drei Kinder, die Sie jetzt genannt haben, die stehen ja stellvertretend für sehr viel mehr Kinder. Wie kam es denn überhaupt, dass sie in Nürnberg geboren wurden? Also das hängt natürlich mit der Biografie und der Verschleppung ihrer Mütter zusammen.
Ganz genau. Also es ist so, dass spätestens ab 1942 früher mit dem großen Arbeitseinsatzprogramm oder sogenannten Arbeitseinsatzprogramm der Nationalsozialisten sehr, sehr viele ausländische Arbeitskräfte ins Deutsche Reich verbracht wurden, auch in Nürnberg. Nürnberg war bedeutend auch für die Kriegswirtschaft, also die Nürnberger Betriebe vor allen Dingen. Und unter den Arbeitskräften war ungefähr 1/3 von ihnen waren Frauen. Und die Mehrzahl der Frauen war im gebärfähigen Alter. Viele Frauen waren ledig, ein Teil der Frauen war aber auch verheiratet und es wurden auch Ehepaare verschleppt zur Zwangsarbeit. Ja, die Frauen brachten dann in Nürnberg Kinder zur Welt. Und ich wollte gerne diese Kinder finden. Mich hat das gestört, dass das Schicksal der Kinder in der Stadt noch gar kein Thema gewesen war. Ich kannte es aus anderen Städten. Ich habe Literatur gelesen. Gibt es immer wieder Forschung zu Kinderschicksalen auch. Und ich bin einfach auch neugierig geworden auf die Situation in Nürnberg.
Ist es denn bei allen Kindern so, dass die Mütter schon schwanger nach Nürnberg kamen oder gab es da auch Kinder, die vielleicht durch sexualisierte Gewalt zur Welt kamen oder vielleicht auch durch gewollte Liebesbeziehungen?
Ja, also das sind Fragen, die wirklich schwer zu beantworten sind. Das ist so. Die Mutter zum Beispiel von Andreas, die ist in Nürnberg schwanger geworden. Sie war ledig. Den Grund für die Schwangerschaft, den kann ich als Wissenschaftlerin jetzt so nicht beziffern. Das sind dann Gedanken, die man sich individuell selber macht, wenn man überlegt. Die junge Frau war 19, als das Kind geboren war und wurde schon mit 16 verschleppt aus der polnischen Heimat. Die hat schon sehr viel durchlitten gehabt und sie war in der Zeit, als Andreas geboren ist, ja schon in der Nürnberger Schraubenfabrik zum Arbeiten und im Barackenlager. Also kann man sich die Gedanken selber sortieren. Bei Lubow, bei den Mädchen, ist es so, die Eltern waren junge Eheleute, als sie verschleppt wurden aus der ukrainischen Heimat, beide zusammen, noch mit anderen Angehörigen. Und die Mutter war gerade schwanger geworden, als sie verschleppt wurde. Das hat sich dann im Nachhinein durch die Recherche herausgestellt. Und weil der Arbeitseinsatz zuerst in Marktredwitz war, kam da das Kind zur Welt. Und die Mutter ist aber mit dem Säugling praktisch, der war erst 4 Wochen nach Nürnberg verbracht worden. Also die Hintergründe sind ganz unterschiedlich. Und Schack ist 1945 im Februar geboren, vergleichsweise spät, aber sind bis Kriegsende Kinder in Nürnberg zur Welt gekommen. Die Mutter stammte aus Frankreich, musste in den Kabelmetallwerken Neumeier arbeiten, auch ein sehr bekannter Metallbetrieb in Nürnberg. Und sie war untergebracht auch in einem sogenannten Ostarbeiterlager. Das heißt, ihre französische Staatsangehörigkeit hat ihr da gar nichts genützt. Offiziell in der Rassehierarchie der Nationalsozialisten sollte sie eigentlich besser geschützt sein, war aber zu dem Zeitpunkt im Krieg überhaupt gar kein Fall mehr.
Und unter welchen Umständen sind die Kinder zur Welt gekommen? Wahrscheinlich war das dann nicht sehr umsorgend in einer Klinik unter guten Umständen oder sehr unterschiedlich?
Es ist zum Teil, was für mich auch überraschend, bei Andreas, aber auch bei Kindern schon vorher habe ich festgestellt, dass immer wieder die städtische Klinikum, die Frauenklinik, als Geburtsort tatsächlich genannt ist in den Quellen. Und das hatte ich so gar nicht in meinem Kopf bei der Forschung. Und tatsächlich ist es so, dass ungefähr die Hälfte der Kinder, die in Nürnberg zur Welt gekommen sind, also die Kinder der ausländischen Arbeiterinnen, im Klinikum in Nürnberg geboren sind. Bis Ende August in der Frauenklinik. Danach war die dann, sie wurde bombardiert und war dann schwer zerstört. Dann in dem Hochbunker, den gibt es ja heute noch, den kann man heute noch sehen. Und entscheidend war, dass die Entbindungen sozusagen räumlich getrennt vonstatten gegangen sind. Also die deutschen Frauen separiert, beziehungsweise die ausländischen Frauen separiert. Aber es ist absolut nachgewiesen und nachweisbar, dass annähernd 200 Kinder, ausländische Kinder im städtischen Klinikum zur Welt gekommen sind. Andere Kinder sind im Lager geboren. Da habe ich insgesamt 20 praktisch identifizieren können. Von ihnen gibt es die Identität und die Geschichte auch in dem Buch. Andere, da wurden die Zwangsarbeiterinnen zur Entbindung ins Ostarbeiterlager nach Weißenburg geschickt, 1944, als die Entbindungen mehr und mehr geworden sind, und wurden dann quasi mit dem Baby wieder nach Nürnberg zurückgeholt zum Arbeiten. Also es gibt ein doch sehr differenziertes Bild. Und dann gab es natürlich auch Entbindungen einfach dort in der privaten Unterkunft, wenn die Arbeiterin im Haushalt war oder so.
Wie ging es denn dann weiter nach der Entbindung? Also konnten die Frauen ihre Kinder behalten? Wurden sie getrennt? Wie sah das aus?
Auch das gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Biografien der Kinder und auch der Mütter. Bei Lubow ist es so, da wurden Mutter und Kind getrennt. Das 4 Wochen alte Baby kam dann in ein sogenanntes Kinderheim der Lyra Bleistiftfabrik. Die Mutter musste zunächst bei der Bleistiftfabrik arbeiten und war dann dort und in dem Lager der Fabrik untergebracht. Und sie durfte ihr Baby einmal, jetzt müsste ich nachlesen, weiß ich jetzt nicht, in der Woche oder einmal im Monat besuchen, und war ein Wachmann anwesend. Und diese sogenannte Kinderheim, stellte sich dann raus, war Räumen einer Bäckerei. Also die Fabrik hatte einfach eine Bäckerei angemietet und da Kinder untergebracht. Und ich konnte 9 Kinder in diesem Heim finden. 5 davon sind gestorben, 4 haben überlebt und 1 davon, dieses Mädchen Lubow. Also sind, Sie merken, wenn ich das erzähle, sind sehr berührende Geschichten.
Sie sagen ja jetzt auch, dass viele von den Kindern gestorben sind. Was waren die Todesursachen? Waren die sehr schlecht untergebracht oder wie wurden sie auch betreut?
Also die Todesursachen, so wie sie in den Quellen, also in den Sterbedokumenten zu finden sind, sind gestorben an Lungenentzündung, gestorben an sogenannter Ernährungsstörung, gestorben an Lebensschwäche, nennt sich das auch, oder tot im Bett aufgefunden oder auch beim Luftangriff getötet.
Solche Ursachen, die lassen natürlich auf schlechte Bedingungen schließen.
Genau, oder? Ernährungsstörung, vielleicht 1-2 Sätze, ist ein absolut verharmlosender Begriff. Offiziell war von den Nazis her, vor allen Dingen den Polinnen und den sogenannten Ostarbeiterinnen, also den Frauen aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion, 2-mal eine halbe Stunde Stillpause genehmigt bei einem 12-Stunden Arbeitstag, wenn der Säugling sozusagen auf dem Gelände des Betriebes war. Es ist unterschiedlich, die einzelnen Fälle sind beschrieben, auch in dem Buch. Es gab manchmal so, dass eine kleine Säuglingsunterkunft direkt auch auf dem Betriebsgelände war, wo dann auch das Barackengelände war. Dann durften die Frauen offiziell 2-mal eine halbe Stunde zum Stillen hin. War das Lager entfernt vom Betrieb, und da gibt es Beispiele, dass das zum Beispiel 20 Minuten zu Fuß Weg war, dann durften die Frauen offiziell einmal eine Stunde stillen. Das kann in der Praxis alles nicht funktioniert. Haben die Frauen durften da unter Bewachung überhaupt irgendwie das Lager verlassen? Und nach welcher Uhrzeit stillt eine Mutter ihr Kind 1 Stunde lang und dann ewig viele Stunden nicht mehr? Der Arbeitstag war 12 Stunden. Entweder Frühschicht 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends oder Nachtschicht 6 Uhr abends bis 6 Uhr früh. Und dann waren die Frauen noch entkräftet und selber schlecht ernährt. Also das gibt tatsächlich definitiv eine hohe Sterberate.
Haben Sie denn da Unterschiede feststellen können von den Betrieben, also von den Arbeitgebern? Weil es waren zum einen mal ja Werke, aber auch Privatpersonen.
Genau. Also es ist so, dass am Ende sich schon das Bild abzeichnet, dass wenn Kinder, und ich spreche immer von Neugeborenen, von Säuglingen und nun Kleinkindern, also man muss, das muss ich dann immer so maximal so 2,5-jähriges Kind eigentlich vorstellen. Alle anderen waren absolut die Ausnahme. Die meisten sind ab 1943 geboren. Wenn das die Situation war, dass die Mutter in einem privaten Quartier war, waren die Überlebenschancen höher. Das ist tatsächlich so, aber eine Garantie war es auch nicht. Es ist nicht so, dass da die Kinder nicht gestorben sind. In den Barackenlagern und den betrieblichen Unterkünften in Lagern, also es war unterschiedlich. Es gab Fälle, da haben die Kinder überlebt, also gab es keinen Sterbefall. Und andernorts war es mehr als die Hälfte, die gestorben sind, also deutlich mehr als die Sterberate insgesamt war. Und ja, manchmal hat es ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft zu überleben. Und wenn man vielleicht so versucht, eine Annäherung so ganz grob an die Zahl, wobei ich da ja sehr zurückhaltend bin generell, kann man sagen, 3/4 der Kinder haben geschafft zu überleben und 25% sind aber gestorben. Und das ist eine hohe Sterberate, also absolut.
Sie haben uns ja jetzt von Andreas, Lubow und Schack vor allem berichtet, aber in Ihrem Buch da... Es ist nicht so, dass die drei völlig im Vordergrund stehen und ein paar andere kommen auch noch vor. Sie sind da ganz anders rangegangen.
Ja, genau. Das hat mit der Quellenlage zu tun. Ich habe ziemlich schmerzhaft festgestellt, dass der klassische Weg, die Kinder zu finden, über das Stichwort Zwangsarbeit, über das Stichwort Lager, ausländische Arbeiterinnen, wie auch immer, ins Leere führt, und musste dann einen Weg finden, die Kinder einzeln zu finden. Das Stadtarchiv Nürnberg hat mich dabei sehr unterstützt. Und ich habe dann tatsächlich Kind für Kind finden können. Und dann von Anfang an natürlich auch gesucht, die Mütter zu finden und wenn die Mutter verheiratet war, auch den Vater zu finden. Und aus diesen ganzen Informationen ist dann eine Dokumentation entstanden. Und während die Dokumentation entstanden ist, zeichnete sich ab, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Kindern. Und auch in der Biografie der Mütter, dass sie in demselben Transport zum Beispiel nach Nürnberg kamen, im selben Lager dann waren. Und so war es dann möglich, Geschichten herauszufiltern und die Geschichten zu schreiben, die interessierte Personen praktisch als Anfang brauchen, bevor sie sich im Detail dann mit der Dokumentation vielleicht beschäftigen möchten, wenn sie sehen, dass die Adresse bei ihnen in der Nähe war. Weil ich habe insgesamt 150 Wohnadressen finden können von Kindern ausländischer Arbeiterinnen.
Sie sagen jetzt Dokumentation, das heißt, ein Großteil des Buches nimmt wirklich einen Namen, einen Geburtsort und die Lebensumstände der Kinder, der vielen Kinder ein, oder?
Genau, das beginnt praktisch Name, Geburtsort, dann in vielen Fällen, also wo hat das Kind gelebt, die Wohnadresse quasi, dann, wenn es gestorben ist, Sterbedatum, Sterbeort, Todesursache nach Möglichkeit, wenn die Quellen das ergeben haben. Dann Mutter, Vater, Geburtsjahr der Mutter, Herkunftsort nach Möglichkeit, Herkunftsland sowieso. Also 16 Herkunftsländer konnte ich identifizieren insgesamt, von Belgien bis nach Weißrussland. Also wenn man alphabetisch aufreihen möchte. Aber wenn man auf die Karte schaut, im Prinzip komplett, wo der Zweite Weltkrieg war, da kamen die Frauen her. Und genau, die Informationen zur Herkunft der Eltern und dann, wo die Eltern arbeiten mussten oder Mütter arbeiten mussten, Väter, wo sie untergebracht waren und auch, wenn es Wechsel dazwischen gab. Also das war ja nicht so, dass sie immer am selben Standort waren. Also manchmal war das auch. Und Besonderheiten, also wenn besondere Dinge in den Quellen zu finden waren, zum Beispiel ein Kind ist geboren, war in demselben Heim wie Lubow, der kleine Ivan Wasilenko, der hat ein eigenes Kapitel, Geburtsort Eichach. Er ist in Nürnberg gestorben mit 5 Monaten und ist in Eichach geboren. Das konnte nur das Frauenzuchthaus Eichach sein. Und dann wollte ich versuchen, die Geschichte zu finden und das hat auch geklappt. Also ich habe in München dann im Staatsarchiv Quellen gefunden und die Geschichte rekonstruieren können. Und so gibt es mehrere Geschichten. Also einer Mutter ist es gelungen, mit ihrem Neugeborenen zu fliehen aus dem Lager. Es ist kaum nachzuvollziehen, weil das Lager auch bewacht war. Und sie durfte privat wohnen mit dem Baby dann. die Adresse konnte ich auffinden, aber das Baby hat das nicht geschafft. Das Baby ist dann dennoch verstorben. Aber die Geschichte selber, also der Betrieb schreibt, also er hat die abgeholt, die Frau sowieso aus der Klinik mit dem Säugling, und die hätte auch die erste Nacht da geschlafen, aber jetzt wäre sie verschwunden und die Ausländerpolizei möchte sich doch kümmern, dass sie jetzt da wieder zurückverbracht wird, ne? Und das sind dann so absolute Highlights in der Forschung, wenn man solche Quellen findet, ne? Und da gibt es aber mehrere. Also es gibt ganz unterschiedliche Geschichten, und das ist so das, was mich so begeistert hat, auch wenn es manchmal schwer war. Also Sie merken schon, es berührt.
Ja, das sind sehr berührende Geschichten, die Sie da nachzeichnen in Ihrem Buch. Es steckt viel Arbeit und viel Forschung in den Archiven dahinter. Haben Sie denn auch mit Menschen sprechen können, die hier in Nürnberg als Kinder von Zwangsarbeiterinnen geboren wurden?
Das ist ganz schwierig. Da merkt man ganz deutlich, dass heute die Zeit der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist vorbei. Also ich habe ja beruflich seinerzeit auch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen noch arbeiten können. Es war insofern schwierig, jemanden zu finden, weil Kinder, die überlebt haben, also ich habe ja die Klarnamen in den Quellen gefunden, ich darf aber zum Beispiel aus datenschutzrechtlichen Gründen die Klarnamen nicht zitieren, sondern muss die Familiennamen anonymisiert schreiben. Das habe ich auch getan. Das ist so vorgeschrieben. Und Stellen, die vielleicht weiterhelfen können, offizielle Stellen, berufen sich auf den Datenschutz. Und also zum Beispiel polnische Generalkonsulat, ukrainische Generalkonsulat. Ich habe mich an sie gewandt am Anfang der Forschung, also 2020. Sehr interessiert, sehr aufgeschlossen, mir viel Glück gewünscht, aber Datenschutz. Ich habe auch in Nürnberg über Rubesch, das ist so eine im Internet so eine Zeitung für quasi russisch sprechende und ukrainisch sprechende Menschen in Nürnberg, das Projekt vorgestellt, und haben wir auch zweisprachig vorgestellt, um Kontakt nachgefragt. Ist leider ins Leere gelaufen, auch damals in der Ukraine kein Erfolg durch persönliche Kontakte. Ein Zufall, ein Glückstreffer war dann tatsächlich mein Mädchen, sage ich in Anführungszeichen, Lubov, eins der Titelkinder, das ist eins der überlebenden Kinder. Wenn sie noch lebt, ist sie heute 81 Jahre alt. Ich hatte zu ihr 2021, müsste ich im Buch nachschauen, wann die Korrespondenz war, hatten wir Kontakt, also eine Dame, die in Nürnberg lebt, die Natalia Rybakova, die ist auch im Buch erwähnt, hat mir sehr geholfen sprachlich, und da haben wir die Geschichte bekommen, die aus erster Hand, absolut, und wenn man das so liest, dann ist man wirklich in einer ganz anderen Welt und denkt sich, warum ist immer noch Krieg? Ja.
Gab es denn von Seiten der Firmen Bemühungen, die Geschichten herauszufinden, oder haben Firmen Sie bei der Forschung auch unterstützt, oder gab es von Seiten der Stadt auch mal Versuche, an die Menschen heranzutreten, die eben als Zwangsarbeiterin verschleppt wurden, und die Kinder, die dann hier geboren wurden?
Nachdem der Weg, den das Stadtarchiv mir aufgezeigt hat, von den Quellen her, von den Dokumenten, also wie ich an biografische Daten kommen kann, auch sehr vielversprechender war und auch sehr umfangreicher und viele Informationen schon kamen, habe ich mich darauf konzentriert und nicht separat, sagen wir, Nachfolgefirmen angesprochen. Also Siemens Schuckertwerke gäbe es ja heute noch Nachfolger, die klassische Firma und die klassische Produktion gibt es ja so nicht mehr. Habe ich nicht angegangen, damit hatte ich mich seinerzeit am Anfang beschäftigt, beruflich in den 80er Jahren, da habe ich mir jetzt auch nicht wirklich viel versprochen. Ich habe aber ein Bild zeichnen können, wie Siemens damit umgegangen ist aus den Kinderschicksalen, also es war spannend. Aber die damals klassischen großen Firmen und die wichtigen Metallfirmen gibt es in der Form heute so nicht mehr. Also das ist, wir sprechen von einer Zeit, die 80 Jahre und länger zurückliegt. Entweder gibt es rudimentär noch irgendwelche Überbleibsel, sind aufgegangen in anderen großen Konzernen. Und das war dann einfach nicht wirklich eine Option, weil ich meine Ressourcen, meine eigene Kraft noch ein bisschen einsortieren musste. Und jetzt auch nicht Vollzeit, das muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht 4 Jahre Vollzeitforschung. Also das geht in kleinen Schritten und mit Pausen dazwischen. Und
Sie werden Ihr Buch am Dienstag vorstellen, ja, im Gewerkschaftshaus. Ja. Wird es eine klassische Lesung werden oder wie haben Sie das vor?
Ich habe jetzt am Ende festgestellt, nachdem ich 4, 5 verschiedene Varianten ausgedacht hatte und überlegt hatte und ausprobiert, es läuft auf eine Mischung hinaus. Also ich werde ganz kurz vorstellen, was mich dazu gebracht hat, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie das Buch aufgebaut ist und was auch das Herzstück des Buches ist. Und dann werde ich tatsächlich auch Geschichten aus dem Buch lesen, weil das natürlich auch das ist, was direkt emotional auch anspricht. Und weil es aber ja nicht Einzelschicksale sind, also im ersten Moment ja, aber sie binden sich ein in einen Zusammenhang, in andere Kindergruppen, in eine bestimmte Szenerie in der Fabrik oder im Lager, wird es dann auch wieder geöffnet und ich mache zusammenfassende Aussagen zum Geschehen in der Stadt und auch zum Krieg in der Stadt und zu den Luftangriffen und getöteten Kindern bei Luftangriffen zum Beispiel. Also von daher gibt es dann so eine Mischung aus individuellen Schicksalen und der etwas erweiterten Geschichte, die da drumherum wichtig ist.